Wie nennt ein musikalischer Maler seine Pinsel?
Oh Gott, du hast mir die Antwort sogar schon gesagt und ich hab's vergessen. Ich weiß nicht.
Das Streichinstrument.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge
unseres Podcasts. Liebreizend.
Extrem.
Sarah ist extrem stimmlos. Wir haben es irgendwie geschafft, genau heute, wo wir ja den Podcast irgendwie nicht verschieben haben können, weil wir halt ja einen Gast bei uns gehabt haben, haben wir es geschafft, dass die Sarah keine Stimme hat. Wie kam's?
Also das ist ja das, was mich die Woche beschäftigt hat.
Was hat dich beschäftigt?
Ich habe keine Stimme. Und es ist natürlich der ideale Zeitpunkt, um einen Podcast aufzunehmen. Und ein Interview vor allen Dingen, wo es noch heute die Gelegenheit dafür gibt. Ja, deswegen, ich entschuldige mich einfach an der Stelle nur mal, ich sag's im Interview dann später auch nochmal, es tut mir voll leid, dass ich so kling, wie ich kling. Die Kids haben uns jetzt 2 Wochen lang angeniest, angehustet. Ich habe die ganze letzte Woche versucht, dagegen zu halten und ausgerechnet heute versagt meine Stimme.
Das ist echt witzig, du
Glaubst
schaffst
du, dass das ein Zeichen ist? Dass, ja, dass du mir das irgendwas sagen willst, so, Sarah, es ist ab und zu einmal...
Ja, es ist ab und zu mal gut, dass dein Redeanteil...
Meine Schwester wird jetzt wieder sagen, heute ist dein Tag, es geht um dein Projekt und vielleicht ist mir die Stimme genommen, dass ich immer leise bin.
Morgen kriegst du es wieder, aber heute ist sie versiegt.
Heute habe ich nichts mehr zum Sagen. Ja, das ist das, was mich die Woche beschäftigt hat.
Okay, ich wünsche dir gute Besserung.
Danke.
Bei mir geht es nur so halbwegs.
Steff, was hat die beschäftigt? Ganz kurz und knackig.
Ja, ganz kurz und knackig, weil wir beschäftigt, dass wir da jetzt in Felden am Wörthersee sitzen und wir lang auf den Tag hingefiebert haben. Das ist ja unser Trailer von am Wörthersee online gewesen. Wir haben schon über 1,5 Millionen Aufrufe. Also
echt, gibt es die 1,5?
Ja, voll geil.
Ah, das habe ich jetzt gar nicht mitgeschnitten. Mhm.
Also das Projekt hat sich jetzt schon als erfolgreich bewährt, auch beim Kunden und bei allen Mitwirkenden. Und heute wird revealed, jetzt kann ich sagen, dass das Ganze ein PR-Gag ist. Die Serie gibt's gar nicht. Aber heute wird eben vor der Presse, bei einer Pressekonferenz, wird gesagt, dass das eben ein PR-Stunt war von der Region Wörthersee. Vor allem voran Roland Sint, coolster Kunde, coolster Typ überhaupt, der das mit uns eben gemacht hat. Wir haben das produziert mit Utopia zusammen. Und eben, dann haben wir heute da den Julian bei uns gehabt als Gast. Also der Julian Waldner, der den Johnny gespielt hat. Ich finde auch eine von den geilsten Charaktere in der fiktiven Serie. Den haben wir jetzt über 1 Stunde da bei uns gehabt und echt ein cooles Gespräch. Also ihr könnt gespannt sein. Der Julian Waldner eben, Schauspieler, seit er 14 ist, hat er erzählt halt. Und man kennt ihn vielleicht so in Österreich so aus Chasing the Line, an Franz Klammer hat er verkörpert. Und ja, er redet eben nicht nur über die Schauspielerei, sondern auch Höhen und Tiefen und was kommt nach so einem großen Erfolg. Wie bleibt man über Wasser, sprichwörtlich?
Und vor allen Dingen, wie geht man damit um, wenn man eigentlich so jung schon so erfolgreich ist? Und was macht eben der Erfolg mit einem persönlich? Wie hebt man nicht ab? Und ich glaube, er hat da einen richtig coolen Weg gefunden, um quasi mit all dem umzugehen, weil dieses Feedback von außen oder dieser Ruhm, der kann ja oder ist oft nicht nur gesund dann, vor allen Dingen, wenn man sein Selbstwert oder sei Erfüllung darauf aufbaut.
Genau. Zum Projekt Wörthersee machen wir in der nächsten Folge, wenn wir wieder alleine sind, einmal eine ausführliche Erklärung.
Und ich Stimme habe.
Und die Sarah eine Stimme hat. Und
dann kann ich dir Fragen stellen.
Genau. Na, und heute wünschen wir euch viel Spaß. Es war echt ein sehr inspirierendes und spannendes Gespräch mit Julian. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß und jetzt geht's los. Heute zu Gast bei uns der Julian. Schön, dass du da bist, dass wir uns da in Felden live sehen.
Schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
Warum sind wir da in Felden, Sarah? Kannst du das mal kurz zusammenfassen?
Ich weiß nicht, ob man mich halt hört. es ist noch nie passiert, aber ich habe lustigerweise ausgerechnet heute keine Stimme im Podcast.
Vielleicht ist das mal gut, oder, Julian? Dann können wir uns unterhalten.
Der Steff sagt eh immer, ich habe zu viel Redeanteil im Podcast, also ich werde mich heute eher zurückhalten. ja, sorry für meine Tonqualität. In unserem Podcast geht es ja auch darum, wie man sich selber verwirklicht. Ich glaube, wir alle drei dürfen Berufe ausüben, wo es um Selbstverwirklichung geht und wo wir Dinge machen, die wir wirklich gern machen. Und wir finden es extrem spannend, Steffi kann da für dich auch sprechen, wie kommen Menschen in die Position, dass sie solche Berufe ausüben, wie Schauspieler zu werden? Und das wäre jetzt auch gleich meine erste Frage, Julian. Warum Schauspielerei? Wie kamst du dazu? Und ja, was hat dich da hingezogen?
Also ich war mit 14 zum ersten Mal im Stadttheater in Klagenfurt bei so einem Improvisationsclub. Das, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber damals war das so der Einstieg. Und improvisieren, sagen sehr viele, oder ich glaube, das ist auch die einhellige Meinung, ist so der Ursprung von einem guten Schauspieler. Wenn du improvisieren kannst, dann kannst du alles andere auch. Dann kannst du mit Text spielen, dann kannst du alles machen.
Ist das so ein bisschen wie die Playback-Theater, oder so?
Playback? Theater?
Ja, nein, wir waren ja mal ein Schauspielkurs.
Also?
Und da haben wir auch so Impro- und Playback-Theater hat es dann immer geheißen. Dass man, haben wir da eine Rolle kriegt und die hat man dann eben spontan abspielen müssen quasi. Das war so, die haben das Playback-Theater genannt.
Aha, okay. Nee, also Playback habe ich noch nie, bei uns hat es immer Impro-Theater
geheißen. Okay,
ja. Und das quasi dieser Kurs, das war dann einmal am Samstag und der ist dann gemündet in so einer Aufführung. Ja, und dann wir haben diese sogenannten Spiele geübt und geprobt, dann warst du in einer Gruppe und dann hast du Rubriken gehabt wie Märchenerzähler. Einer sitzt da und erzählt ein Märchen und dann gleichzeitig kommen Schauspieler auf die Bühne und spielen dieses Märchen dann weiter. Und diese Aufführung, die ist mir dann auch sehr lange im Gedächtnis geblieben und auch allen, die da beteiligt waren bei meiner ersten Aufführung. Ich habe damals den Spitznamen bekommen, den ich teilweise immer noch habe, von Leuten, die da dabei waren, der Prinz, der nicht sterben wollte. Da ist es eskaliert. Also das ist ein Abend, da ist es wirklich eskaliert. Da war, wie gesagt, 14 zum ersten Mal auf einer Bühne, zum ersten Mal schauen die Leute zu. Und diese Märchenrubrik war dann quasi dran und dann geht der Märchenerzähler auf die Bühne und fragt das Publikum, ja, wo soll denn dieses Märchen spielen? Ja, wie heißt dieser Ort? Und dann sagt das Publikum einfach so Orte und quasi damit zeigst du ja denen, das ist alles improvisiert, wir haben uns das alles nicht vorher abgeredet, sondern das ist alles echt. Und dann war irgendwann, es war mal ein Prinz. Ja, und da habe ich mich ziemlich angesprochen gefühlt, bin auf die Bühne rauf und dann habe ich quasi das gespielt und das war dann schon ziemlich tot. Also die Geschichte, die war dann irgendwann schon am Ende und die Storyline, die war dann schon ausgelutscht. Und dann muss der Prinz irgendwann von der Bühne und weil ich das dann offenbar selbst nicht gecheckt habe, dass das jetzt schon reicht, ja, dass die Zeit auch langsam ausgeht, hat dann der Märchenerzähler gesagt, ja, und der Prinz starb an einem Herzinfarkt. Und dann habe ich einen Herzinfarkt 3 Minuten gespielt und nach diesen 3 Minuten Herzinfarkt war dann wieder so kurz Ruhe, alle waren glücklich, der Vorhang schließt sich schon fast, weißt du, also das Licht geht schon aus.
Und dann hat dich jemand wiederbelebt.
Ich schwöre, in dem Moment, ich lebe, Licht geht wieder an, alle mit synchron, klatsche sie auf die Stirn, oh Gott, was machst du? Und das war echt furchtbar und das war so meine erste Theatererfahrung und ich habe gewusst, schlimmer kann es nicht mehr werden.
Also von da an ging es bergauf.
Von da an, es kann nur noch besser werden, ich kann nur noch besserer Schauspieler werden und das war so meine Mutmache.
Cool.
Aber gab's da einen Film oder wieso hast du gesagt, ja, ich glaube, ich will Schauspieler werden?
Also der Grund, warum ich Schauspieler geworden bin, das war Fluch der Karibik. Der erste Teil.
Der Johnny Depp.
Johnny Depp, ja. Die Szene, die erste Szene, wie er das sinkende Schiff verlässt, auf den Steg, das ist bei mir, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 12 oder 13.
Ah, der letzte Schritt vom Masten auf
ja,
den Steg.
Ja, genau. Das habe ich angeschaut im Kino und mir dann sofort Säbel und diese Pistole beim Drogeriemarkt gekauft. Und dann ist in der Wohnung Säbelduelle, Pistolenduelle, alles und das, die Musik, die Kinomusik daneben laufen gehabt und das war für mich so, ich möchte unbedingt Teil dieser Crew sein. Ich wollte so Teil dieses coolen Teams sein, Teil von dem Schiff.
Geil.
Und ich kann mich erinnern, da hat es dann irgendjemanden gegeben, der hat dann eine kleine Rolle gespielt, irgendein Matrosen oder sowas. Und dann ist er gefragt worden, ja, und wie war es mit Johnny Depp zu spielen? Und ich als 12-Jähriger war tot eifersüchtig auf das Menschen. Seit ich wäre gestorben für diese Rolle. Ich hätte es so gern gehabt. Und ja, und dass es dann tatsächlich so wird, das hat mich dann selbst irgendwie überrascht.
So cool. Hat man das bei dir in der Familie vielleicht was anderes erwartet? Also bei mir ist so, mein Vater war Skifahrer. Ja. Er ist von mir erwartet, wenn ich übernehme dann irgendwann die Skischule oder ich wäre selber Rennläufer. Ja. Hab dann ganz was anderes eingeschlagen, bin jetzt Filmproduzent, mach Filme. Mhm. War bei dir da irgendwie eine Erwartungshaltung oder haben sie gesagt, hey, mach was du willst, finde deinen Weg selber?
Also mein Papa ist Jurist, er ist Richter. Meine Mutter macht Berufs- und Bildungsorientierung. Die macht Projekte für Schüler, die bringt Schüler mit Firmen zusammen und dass quasi du weißt, was du später machen willst. Ja. Da kannst du ein bisschen probieren, was ich weiß, wenn du jetzt Elektrotechniker werden willst, dann ein bisschen was ausprobierst. Und bei mir war es ganz wichtig, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich habe gespürt, von Anfang an, mich interessiert Ju schon sehr. Ich war sehr oft im Gericht bei meinem Papa zuschauen, Prozesse zuschauen und sowas. Aber ich wollte nie so deswegen bekannt sein, weil ich der Sohn vom Papa bin.
Mhm. Also ähnliche Gefühle habe ich da auch gehabt, ja.
Und du bist immer der Sohn vom Papa. Mhm. Egal, was du machst. Aber für mich war es wichtig, rausgehen, was Eigenes machen. Und da ist Schauspiel einfach, das war dann... Wie gesagt, da war ich 14 und das war dann für mich schon klar.
Ja, krass, dass du das mit dem Alter aber schon gewusst hast.
Ja.
Wenn ich so zurückdenke, ich glaube bis Anfang, Mitte 20 habe ich nicht richtig gewusst, was ich da will.
Na gut, aber wenn du Sportler sein willst, dann weißt du es ja auch schon mit 9 oder 10.
Ja, bist,
also, du kriegst ja dann auch Feedback und das war dann ja bei mir dann relativ rasch. Also da hat es nicht viel zum Überlegen gegeben, weil das war dann relativ rasch dann die Aufnahmeprüfung auf dem Reinhardt-Seminar geschafft. Und da hat sich nie die Frage gestellt, ist es überhaupt das Richtige, sondern es war immer das Richtige.
Waren deine Eltern dann happy über die Entscheidung oder hätten die sich schon für die jetzt irgendwie was Klassischeres gewünscht, dass du jetzt eine klassische Laufbahn eben...
Ja, Jurist oder Arzt. Ja, genau. nein, also meine Eltern, die haben mich immer unterstützt. Immer. Das war... Mein kleiner Bruder, der studiert Chemie, mit diesem gleichen Elan und mit der gleichen Unterstützung geht es auch in Richtung meines kleinen Bruders. Und wir zwei pushen uns auch richtig. Ich weiß nicht, ob das die Sorge von jedem Eltern ist. Ich glaube, die wollen einfach nur, dass es dem Kind immer gut geht, dass das alles passt. Und wenn sie, die haben einfach bei mir auch gesehen, dass ich dafür brenne und dass ich das auch selbst organisieren kann und dass ich das alles selbst mache. Und da war immer Support.
Ja, und so schafft man sich die eigene Identität, oder? Das ist schon, macht dann nochmal
Schritt weit unabhängiger. Und das ist wichtig, es ist wirklich wichtig, auch von den, ich finde es für mich so wichtig, dass du die Unterstützung auch von deinen Eltern bekommst. Weil, obwohl man es dann nicht sagt, Mama, Papa, komm, bitte bleibt zu Hause, fahrt nicht nach Wien zu der Aufführung da am Reinhardt-Seminar und dann kommen sie trotzdem, weißt du? Mhm. Und erste Reihe und klatschen und sind stolz und, ja, und so. Und das ist so ein schönes Gefühl auch.
Mhm. Ich finde es so spannend, dass du das so jung schon wusstest, weil in meiner Welt, ich bin jetzt auch nicht irgendwie in Wien aufgewachsen, sondern in einem kleinen Dorf in Tirol und da gab es keine Schauspieler. Und ich finde, es ist ja oft so, bildet ja deinen Horizont oder die Leute, die dein Umfeld prägen. Man sagt ja manchmal, du bist der Durchschnitt der 5 Personen oder der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und ich habe damals eine Schulfreundin gehabt, die hat auch von, ich bin Volksschul, du weißt, wer sie ist, oder? Ja, egal.
Red weiter.
Auf jeden Fall, die hat wirklich auch schon von klein auf irgendwie gesagt, sie wird Schauspielerin. Und ich habe mir dann immer gedacht, irgendwie, ja, komm, also red nur, aber wie soll denn das gehen? Und das ist ja so schwierig. Und also ich wusste oder ich kannte den Weg nicht, den man gehen muss, um quasi so einen Beruf auszuüben. Und deswegen finde ich es immer so faszinierend, wenn man dann niemanden hat, wo man jetzt unmittelbar fragen kann oder im Umfeld jemand da ist, dass man dann sagt, ja genau, das mache ich und ich traue mir das auch zu.
Ja.
Das war für mich zum Beispiel so, und das ist auch heute nach wie vor ein Struggle, den ich habe und ein Glaubenssatz, ich würde mich immer verteidigen für das, wenn ich mich vorstelle, sage ich, ja, ich bin sowas wie eine Influencerin.
Ja.
Und immer diese Entschuldigung, weil die heißt ja kein richtiger Beruf und so. Ja, ja, ja. Und deswegen finde ich es so faszinierend, dass du dann eigentlich mit 14 schon wusstest, ja, was, ich mache das und ja. Ich werde das und ich weiß, wo ich mich ja bewerben muss. Oder gab es da wen, wie kam es dazu, dass du die dann auf Schauspielschulen und so weiter beworben hast?
So mentormäßig oder so?
Ich muss dazu sagen, wenn mein Papa oder meine Mama Schauspieler gewesen wäre, wäre ich sicher nicht Schauspieler geworden.
Dann wärst du Richter geworden.
Dann wär Jurist. Wahrscheinlich. Absolut. Ja. Weil es geht mir vor allem darum, dass was du machst, ist was Neues. Und das ist nicht nur neu für dich, es ist auch neu für dein Umfeld. Mhm. Das heißt, jedes Mal, wenn die dann quasi was Neues lernen, kann ich es denen erzählen und für die ist es auch neu. Ja. Und neu bedeutet auch spannend. Also, wenn jetzt mein Papa Schauspieler wäre, würde ich heimkommen und hätte gesagt, ich habe heute am Reinhardt-Seminar so eine Entdeckung gehabt. Weißt du, ich hab das gelernt, wie man ganz tief emotionale Szenen authentisch spielt oder sowas. Mhm. Dann würde er es schon wissen. Ja. Und dann würde er mir vielleicht so sagen, ja, und probier mal das und das. Aber so war ich so ein bisschen der Pionier.
Und es kann ja aber ein Riesenvorteil sein, oder?
Du und das habe ich auch als Vorteil, weil du, wenn du nicht aus einer Schauspielerfamilie kommst, hast du niemanden, der, wie soll ich sagen, der... Du kommst aus einem normalen Umfeld und du bringst, ohne Künstler zu sein, ohne das schon so ein bisschen geprägt zu sein, bist du keine Schauspielerpersönlichkeit per se, sondern bist immer der du bist, aus diesem Umfeld, aus dem du kommst. Und ich glaube, da kommt dieses authentische, echte Leben auch her, das du dann spielen kannst.
Ja, und wahrscheinlich auch die Anerkennung, so die Außenwirkung. Du hast es dir selber erarbeitet.
Und das
nicht, weil deine Eltern vielleicht schon Schauspieler waren. Ich meine, das hat alles Vor- und Nachteile. Ja. Aber ich glaube, die Bürde ist auch nicht so easy. Von dem her ist es, glaube ich, gut, dass du dir das selber ermöglicht hast.
Es hat keinen Anruf gegeben vom Papa, es hat keinen Anruf gegeben, keine E-Mail von der Mama, sondern du warst derjenige, alles, was bis jetzt passiert ist, ist. Oder aus meinen eigenen Beziehungen, die ich selbst geknüpft habe. Aus Festivals, auf die du hingehst, mit Leuten, die du sprichst, Netzwerken gehört ja auch zum Beruf dazu.
Ja. Und wenn dein Vater die Schauspielverträge durchliest und sagt, na, da würde ich nochmal nachhaken, ist auch okay.
Ja. Genau, ja.
Du hast ja dann Chasing the Lion, also du hast
Franz. Den Schlenker müssen wir machen.
Ja.
Ja, dürfen wir schon, oder?
Du darfst.
Du hast dann Chasing the Lion Franz Klammer gespielt und dafür ja 22 die Romy bekommen. Jetzt ist ja die Hauptrolle an sich in deinen jungen Jahren schon ein Privileg oder eine Auszeichnung, oder? Dass man so eine Rolle kriegt. Und dann danach sogar noch die Auszeichnung für deine Leistung. Ja. Wie war das danach? Wie hat sich dein Leben mit dieser Rolle verändert und vor allen Dingen dann danach der Romy?
Also durch die Rolle hat es 180 Grad Wendung genommen, plötzlich. Ich habe mich gefragt, wenn du jetzt gleichaltrige Schauspieler in unserem österreichischen Kontext jetzt gegenüberstellen oder in eine Reihe mit jetzt mit mir bringen, ist das so nicht üblich und nicht möglich, dass du so jung, so schnell nach deiner Ausbildung so viel Verantwortung bekommst. Da muss ich immer erst beweisen. Und der Witz ist, du bekommst die Rollen, die du spielst, nachdem man gesehen hat, dass man Hauptrolle spielen kann, nachdem man gesehen hat, du kannst auch einen Film tragen, bekommst du plötzlich Angebote für neue Filme, bekommst Drehbücher. Da ist der Film noch gar nicht finanziert, oder? Also da kannst du plötzlich anfangen mitzuentscheiden. Leute fragen dich nach deiner Meinung. Das war von heute auf morgen. Zuerst warst du immer der Bittsteller und hast gesagt, danke, dass ich mit ihnen drehen darf. Und plötzlich fragt dich jemand, was du von seinem Drehbuch hältst. Jemand, den du beeindruckend findest, oder? Weißt du? Du kannst plötzlich mit anderen Leuten sprechen. Also das war verrückt. Und nach der Romy sowieso. Da ist es beruflich, muss man dazu sagen, es gibt, ich weiß nicht, ob das ein Ding ist in Österreich, ich habe schon mal davon gehört, der Romy-Fluch. Du kriegst nach deiner Romy-Auszeichnung keinen Job mehr. Stimmt.
Gibt es da Beispiele?
Ja, da ist Ebbe.
Also die Telefone laufen nicht überhaupt heiß.
Genau das Gegenteil. Also warum? Ich weiß nicht warum. Ja, man sagt, entweder bist du jetzt für die kleinen Produktionen zu gut und für die großen Produktionen bist du quasi jetzt nicht mehr der Geheimtipp, sondern bist du zu PR
zu bekannt.
Zu, ja, geht es da, ja, da um Gagen dann oder was ist da der Grund?
Auch, ja. dann bist du irgendwie zu teuer oder sowas, ohne dass man mit dir verhandelt hat, dann ja, ist eben gleich mal sowas wie, ja,
also du fallst aus dem Raster, obwohl du es vielleicht gerne machen würdest.
Ja, sowieso.
Aber die fragen dich gar nicht, ja, weil vielleicht nicht zu teuer.
Ja, genau.
War es eigentlich schräg.
Ja.
Wie ist es dann weitergegangen?
Ja, wie war das für die dann? Also eigentlich hast du gerade die Auszeichnung bekommen, du bist am Höhepunkt vielleicht, ich würde nicht sagen, deiner Karriere, aber schon so, Oma wird vielleicht sagen, boah, jetzt hat das geschafft,
ja,
oder?
Ja, absolut.
Wie alt warst du da?
22. Aber diesen jetzt hat das geschafft Moment, den hast du öfter im Schauspielerleben.
Ja.
Du glaubst immer, du hast es geschafft und dann hast du es doch nicht geschafft. Das ist irgendwie lustig. Darüber reden auch ganz wenige Schauspieler oder vielleicht auch niemand. Aber der Moment, als ich im Reinhardtsseminar aufgenommen worden bin, der war der erste Moment, wo du gesagt hast, jetzt hast du es geschafft. 800 Bewerber im Jahr, 11 werden genommen.
Krass.
Jetzt hast du es geschafft. Da kommst du raus aus unserer Klasse oder jetzt so generell, es gibt ja viele Schauspielschulen, davon jetzt richtig gut leben, das ist, da gibt es, also neben mir wird es ganz, ganz eng, ganz dünn.
Mhm.
Also es ist nur von Schauspiel jetzt, nur mehr vom Beruf. Und dann muss halt Angebote annehmen wie Theater Hintertupfing. Auch gut, nicht drüber urteilen, aber es war nichts für mich. Ich habe so gewusst, ich habe damals Angebote gehabt, nach Deutschland zu gehen und mein Papa hat sich so gefreut darüber, er liest sich die E-Mail durch und ja, 2-Jahres-Vertrag und super, jetzt sind wir dabei und dann sage ich zum Papa, du, ich möchte nicht nach Deutschland, das
Ja, du hast gewusst, dass das eigentlich die Schauspielkarriere gerade bremst, weil du dann Engagement hast für
eine
gewisse
machen.
Zeit, oder? Ja.
Ich habe nach dem Reinhardtsseminar gesagt, warum bin ich Schauspieler geworden? Und das war Johnny Depp in Fluch der Karibik und das war nicht Theater Paderborn.
Mhm.
Als Beispiel, das war jetzt nicht Theater Paderborn, aber es war. Und dann habe ich gesagt, entweder ich mache jetzt den Beruf, den ich machen möchte, oder ich mache ihn nicht.
Kannst du mal so, also ich komme ja da auch, wie sagt man? Fällt mir das Sprichwort nicht ein, ich sag's jetzt sicher falsch. Wie die Stiefmutter zum Kind? Na, wie geht das? Das ist sicher falsch.
Nenne mal so.
Wie die Jungfrau zum Kind.
Ja, danke. das meint
die. Lass die Taube im Korn.
Die Mutter zum Kind.
Ich wusste irgendwas mit dem Kind. Nein, ich kann mich wirklich nur durch den Steff kriege ich wirklich über Film und Schauspielerei und so weiter, kriege ich halt dann was mit. Aber ich muss sagen, ich bin auch nicht immer, ich höre dann zwar mit einem Ohr zu, aber es interessiert mich dann vielleicht jetzt auch nicht zu 100%. Und kannst du mal so erklären, was ist der Unterschied zwischen Film und Theater für einen Schauspieler?
Ich habe zuerst gedacht, Theater und Film sind Geschwister. Jetzt mittlerweile bin ich davon abgekommen, jetzt, ich glaube eher Theater und Film sind Cousins. Sie sind irgendwo verwandt, aber sie schauen sich auch nicht gerade ähnlich aus. Filmschauspiel ist für mich so die Suche nach der absoluten Wahrheit, nach authentischen Gefühlen.
Mhm.
Aber immer wissend, dass du die Kamera direkt vor deiner Fresse hast. Entschuldigung, vor deinem Gesicht hast. Und 100 Leute drumherum, die irgendwas machen und du aber trotzdem jetzt einen absolut sensiblen Moment.
Du bist gerade mittendrin, oder? Und dann sagt jemand, Cut.
Ja. In Filmfiguren verliere ich mich manchmal. Das ist durchaus möglich. Man sagt immer, das ist ein Schauspieler-Klischee. Ne? Du spielst jetzt einen Bösewicht und dann bist du privat dann auch so. Und ich habe das auch immer.
Bist plötzlich der Psychopath.
Ja, genau. Und ist es nicht schwer, die Rolle abzulegen? Ich habe das immer abgetan, als das ist ein Stuss für irgendwelche Schauspieler, die, was weiß ich, was so Method-Actor, die jetzt sich da jetzt 2 Monate im Zelt irgendwo in den Bergen
hin. Um sich vorzubereiten.
Und
darf ich fragen, was ist ein Method Actor?
Achso.
Wie Christian Bale zum Beispiel, oder?
Method Acting ist eine Schauspieltheorie. Das besagt, dass du die Rolle erst dann gut spielen kannst, wenn du zur Rolle wirst.
Mhm. Okay.
Also wenn du jetzt zum Beispiel das ist ein ganz bekannter Film. Ja, wenn du Johnny Depp spielen würdest, jetzt in Fluch der Karibik, dann verbringst du jetzt 2 Monate auf einem Fischkutter im Südpazifik.
Mhm.
Allein, nur mit Rum. damit du dich quasi auf diese Rolle vorbereiten kannst. Und als Schauspieler belächelst du das Ganze und sagst, naja, wir sind Schauspieler und nicht Schauleber, also wir sind es ja nicht wirklich, die Kunst darin besteht ja nicht, derjenige zu sein, sondern denjenigen zu spielen und danach zu sagen, so, und jetzt bin ich wieder privat. Aber
es ist sicher eine Wahrheit dran, oder? Weil man
absolut, und auch für mich, also die Rollen dann wieder loszulassen, das fällt mir dann witzigerweise dann oft schwer. Weil du dann doch sehr intensiv damit, und wenn du jetzt dann schwierige Rollen spielst, also ich habe jetzt auch im Steirischen Landkrimi, ist da auch mit zum ersten Mal ein wirkliches Arschloch mit Vergewaltigung und allem drum und dran, und das dann loslassen zu können und das nicht zu nah an dich heranzulassen und gleichzeitig aber das zu spielen, ja, was ja komplett gegen deine Persönlichkeit doch ist, habe ich mir auch leichter vorgestellt, muss ich sagen.
Ja. Weil ich habe gerade heute gelesen, der Denzel Washington hat einen Tipp gekriegt, wo er noch jung war. Ja. Er soll sich seine ersten Rollenangebote, also die ersten 2-3 Filme, ganz genau überlegen, welche das er annimmt und welche nicht, weil das quasi den Rest seiner Karriere einen Stempel draufdruckt. Ja. Es kann sein, dass du einmal einen Bösewicht spürst, aber eigentlich bist du der coole Nice Guy, ja, besser vor der Kamera, und dann bist du aber der Bösewicht für immer, ja, weil es halt einmal vielleicht funktioniert hat, aber vielleicht bist du der Typ ja gar nicht, oder du spielst den gar nicht gerne. Vielleicht wärst du viel lieber der Sunny Boy und der Positive. Und wie ist das bei dir? Also hat der Klammer, also du hast ja vorher auch ein bisschen klassisch, hast du gesagt, oder so bei Landkrimi und so mitgespielt. Ist Klammer der Held, der Skiheld Österreichs? Ist das deine Rolle, den Helden zu spielen?
Ja, ich habe danach hab ich schon sehr aufgepasst, dass es quasi, dass ich nicht meine gleichen Typen so annehme. Man wehrt sich ja auch nicht so stark dagegen, wenn man sagt, na gut, Rolle ist Rolle und Hauptrolle ist Hauptrolle, dann nimmer. Aber mir war das schon wichtig, dass man sich davon dann trennt. Also das ist, die Gefahr war durchaus da.
Schon, oder?
Dass du sagst, na ja, jetzt spielst du noch Kärntner.
Ja, eben. Ach so, das ist ja wieder nur ein anderer Stempel. Ja.
Auch das ist ein Stimmt. Typ. Ja, und das grenzt sich ein bisschen ein, und da geht es einfach nur darum zu zeigen, dass man sagt, na ja, ich kann ja auch andere Dinge.
Ja.
Also, macht ja auch viel mehr Spaß, wenn man immer unterschiedliche Rollen spielt. Genau, und noch zum Unterschied zwischen Theater und Film. Bei Theater ist das Ganze dann viel leichter, weil es viel überhöhter ist. Du spielst die Rolle viel größer, 100-mal größer als du selbst bist, weil du musst für den letzten Zuseher im Publikum mehr spielen, live. Und danach wird geklatscht, und danach bist du irgendwie so ein bisschen gereinigt von dem Ganzen, was du da gemacht hast. Und ich habe diesen Reinigungsprozess beim Film nie so gehabt. Da ist Cut, du steigst irgendwo in der Mitte ein, spielst am ersten Tag Romanze, am nächsten Tag oder am gleichen Tag spielst den Mord. Und dann fährst du nach Hause, und bist gerade irgendwie abgeschminkt. Und ich hatte so kein Ritual, wie gehe ich damit um? Und habe so viel überschüssige Energie um Mitternacht gehabt.
Ah, ja. Ja, stimmt, du baust ja voll auf, oder? Du nimmst in die Rolle ein, dann dauert es ja oft 3 bis 5 Takes.
Ja, und was ich auch lernen musste, ein Film wird ja nicht chronologisch gespielt, so wie man den Film sieht, sondern du spielst ja dann eben, wie du sagst, oder zuerst die Romanze, dann den Mord und dann ganz zum Schluss die Anfangsszene.
Da wird wirtschaftlich gedreht, nicht chronologisch.
Aber das ist vielleicht vielen auch gar nicht bewusst, und mir war das auch lange Zeit nicht bewusst, aber ich stelle mir das auch als Prozess oder für den Schauspieler einfach extrem schwer vor. Wie hast du das dann geschafft, das dann loszulassen oder abzuschalten oder die dann da wieder, wie du sagst, zu reinigen von dieser Rolle?
Ich habe verschiedenste Dinge ausprobiert. Bei mir war das als allererstes, bleibst du dann immer noch da und dann trinkst du noch ein Bier und danach mit der ganzen Crew. Aber dann hast du gedacht, ich kann jetzt auch nicht jeden Tag da 4 Bier, 5 Bier trinken, das geht ja nicht. Können tust du es auch, aber es war jetzt auch nicht so, soll jetzt nicht mein Lebensstil werden, und ich möchte auch nicht, dass ich es dann brauche, damit ich dann abschalten kann, das ist mir zu gefährlich. Dann habe ich angefangen zu laufen. Bin um 1 in der Nacht heimgekommen von so einem Dreh in Wien, habe mir da die Laufschuhe, ich bin kein Läufer, habe nie trainiert und habe gesagt, so, ich laufe jetzt so lange, bis ich müde bin, habe ja nicht schlafen können. Und dann bin ich spontan, ohne Aufwärmen, ohne irgendwas, einen Halbmarathon in Wien gelaufen, mitten in der Nacht. Am nächsten Morgen, meine Knie haben sich verabschiedet, die haben gesagt, schönen Urlaub noch, ja. wir sind da mal raus. Und dann war das für mich so klar, okay, das kann ich jetzt auch nicht jeden Tag machen.
Also Sport als Ausgleich hat funktioniert auf jeden Fall.
Also das hat funktioniert, aber erst so nach 22, 23 Kilometern war dann so der Moment da, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gehen wir schlafen oder so. Also jetzt.
Und du musstest ja am nächsten Tag wahrscheinlich wieder ans Set, oder?
Ja, ja. Also nächsten Tag hatte ich frei, aber dann den Tag darauf. Und die Oberschenkelschmerzen, Knieschmerzen hatte ich dann, glaube ich, 2 Wochen noch. Und das, wo ich da hängen geblieben bin, was ich jetzt ganz gerne mache, ist, ich zock ganz gern PS4.
Ah, echt?
Also Rocket League. Oder Elden Ring und Dark Souls, was du das kennst.
Also ja, ich kenn's. Also echt einfach Computer zocken nach dem.
Das ist so ohne nachzudenken, ohne zu reden, einfach 7, 8
geil.
18 Partien Rocket League spielen.
Ja.
Und am Schluss habe ich dann auch wieder vergessen, warum ich eigentlich so fertig war.
Ja.
Weißt du? Und dann legst du dich hin und dann passt.
Info Sarah, Switch mit Zelda, Tears of the Kingdom Krieg. Bin ja ein bisschen reingekippt.
Ich wusste das schon vorher. Das Ding nervt mich halt.
Kleine Anekdote nur zum Klammer. Ich hab's dir immer erzählt, gell? Ich hätte eigentlich dein Double sein dürfen am Patschakofel.
Stimmt.
Aber da sind unsere Zwillinge oft weggekommen.
Das war genau Geburtstermin, gell?
Ja. Das hätten wir da. Da hätten wir uns dann fast schon kennengelernt.
Da hätten wir uns schon kennengelernt. Aber unsere Wege kreuzen sich nochmal.
Ja.
Ich würde voll gerne nochmal zurückkommen auf die Frage, was hat der Erfolg dann mit dir gemacht? Was hat der Ruhm in dir ausgelöst?
Ja, das war wahrscheinlich eine der härtesten Zeiten in meinem Leben. Also gar nicht so die Phase, wo es gut gelaufen ist, sondern die Phase, wo es wieder abebbt. Die war.
Ist es dann wirklich so? Also ich hätte jetzt die Vorstellung, du spielst die Hauptrolle, du gewinnst den Preis und das dann einfach so ist, so jetzt kannst du dich eigentlich vor Angeboten nicht retten und bist ausgebucht die ganze Zeit. Und es ist dann so, dass es irgendwie zuerst nur der Hype war und dann war Stille.
Genau. Ja, also diese, wie soll ich sagen, solche Bekanntheitsmomente, die sind manchmal einfach da und dann gehen sie wieder. Also du bist, egal wie berühmt du bist ja auch nicht jeden Tag. Johnny Depp ist jetzt auch nicht jeden Tag in den Schlagzeilen bei uns und jeder fragt ihn, wie es ihm geht. Und das habe ich erst lernen müssen. Das war während der Zeit, während dieser Drehzeit von Klammer, da war es einfach der König. Also da hat man dir den roten Teppich überall hin ausgerollt. Es war, der Moment hat sich angefühlt, als ob der ewig dauern würde.
Und dein Name war ja wirklich Begriff, oder? Also wenn man jetzt sagt, Julian Waldner, der hat den Klammer gespielt. Ah ja, genau, der. Dann hat man sofort ein Gesicht. Ah, also es war schon so, man kennt dich jetzt.
Ja, ja und du glaubst, dass sich dein Leben jetzt quasi von heute auf morgen ändert. Und du wirst ja auch überall hin eingeladen. Und das macht dir voll viel Spaß. Und du triffst so viele neue Leute, so coole neue Leute. Aber das Ding ist...
Hast du plötzlich ja ganz viele neue Freunde gehabt?
Ja, aber da bin ich jetzt nicht so drauf reingefallen. Okay. Also das war jetzt gar nicht so das Problem. Es war eher, du wirst toll eingeladen. Mhm. Ich war noch nie, war plötzlich in Südtirol beim Norbert Unterkofler, der Michelin Sterne 3 und dann essen dort mit ganz wilden Amerikanern. Und du glaubst, weißt du, und das ist so irre, weißt du, und du
ist eine andere Welt, in eine
Welt, genau. Und diese Einladungen hören ja dann auch irgendwann mal auf, ja? Weil dann laden sie andere Leute ein, die jetzt gerade irgendwie bekannt sind. Und dieser Moment, wo es nicht mehr passiert, das ist, ja, je höher du fliegst, desto tiefer kannst du fallen.
Hast du da manchmal bereut, dass du den Weg generell eingeschlagen hast? So quasi, du warst ja immer eigentlich stolz drauf.
Ja.
Ich habe das gemacht, was ich für mich entschieden habe. Dann kam der Erfolg und dann für die, ich sehe es jetzt als Außenstehender ja gar nicht so als Fall, du bist ja voll im Game. Aber für die war es ja anscheinend schon ein Fall im Kopf.
Ja,
was ist da bereut zu der Zeit?
Ja, Entschuldigung, so. Also da muss ich jetzt auch aufpassen. Also wenn jetzt der Schauspieler mir zuhören, dann kriege ich jetzt Morddrohungen.
Ja.
Nein, jetzt ganz ernsthaft.
Ja.
Ich habe da mit einer Schauspielerin gesprochen, wo ich gesagt habe, ich habe dann mein erstes Angebot danach waren 2 Drehtage als Spusi für irgendjemanden. Und das hätte ich ja 99 Mal von 100 Mal hätte ich es einfach abgelehnt, aber da habe ich es einfach gebraucht. Weißt du, dass du sagst, das muss ich jetzt machen, hilft nichts. Und dann bin ich dort am Set und habe mich auch gefühlt wie das letzte. Ist es ein Familienpodcast oder ist das ein...
Du darfst alles sagen. Ich kreizel dann an Obszönitäten.
Okay. Ja. Ich bleib bei das Letzte stehen. Ich habe mich dann einfach gefühlt wie das Letzte. Du kommst dann ans Set und dann spielst du so eine Edelstatistenrolle, ja, und du sagst, eigentlich waren wir darüber schon hinweg. Und dann gut, okay, müssen wir machen. Und dann rede ich mit der Hauptdarstellerin und dann sage ich hier, du, hast du das auch? So Löcher? Gibt's das bei dir? Und die hat dann mich angesehen und dann wirklich mit aller Liebe, ja, hat sie mir gesagt, du Julian, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ja. Ich habe 35 ja. Jahre gearbeitet und 35 Jahre nur Statistenrollen gehabt. Ich hätte jemanden getötet für so eine Rolle. Also beruhig dich jetzt, ja. Okay?
Ich hab aber, wie alt warst du damals beim Klammerfilm?
Ich war 22 oder nein. Ja, ja, doch, 22, 23
sowas. Ja, ja, eben.
Weißt du, ist ich, ja also ich voll war, jung. Du musst dir vorstellen, mit 14 bis 17 war ich im Jugendtheaterclub. Mhm. Danach sofort erste Aufnahmeprüfung Reinhardt-Seminar geschafft. 4 Jahre Reinhardt-Seminar. Das erste, was ich bekomme, ist der Klammerfilm. Diese Phase ist einfach
crazy, ja.
Ich habe einen Kollegen, der war 26, als der aufgenommen ist. 27, der ist jetzt so alt wie ich, als der aufgenommen worden ist am Reinhardt-Seminar.
Da bist du schon ein bisschen gefestigt, oder? Du hast ja quasi in deiner Entwicklungsphase schon den Prozess des Schauspielers durchgemacht.
Absolut, du hast auch den Prozess durchgemacht, dass es nicht so läuft, sondern dass du auch kennen musst oder die irgendwie anders dein Geld verdienen musst. Und das war für mich einfach neues Terrain. Mich ruft niemand an, wie ich muss jetzt zu Hause sitzen, weißt du? Das war sehr heftig, das quasi dazu. Diesen Kontrast auch zu erleben, plötzlich wieder normales Leben zu führen.
Ich sehe da voll die Parallelen zu Sport. Oder da gibt es auch, also bei meinem Vater zum Beispiel, wenn du als 30-Jähriger deinen Welterfolg hast und wenn du dann älter wärst, also das ist bei Schauspielern, wir haben ja vorher kurz geredet, zum Glück ja anders, du kannst ja eigentlich dein Leben lang Schauspieler sein, aber Sportlerkarriere, die ist einfach körperlich natürlich irgendwann mal vorbei und du musst mit den Sachen umgehen zu lernen, oder? Und ich glaube, da sind ganz viele Parallelen bei Sportlern.
Du gewinnst im Tennis das größte Turnier.
Ja.
Und dann läuft es irgendwann nicht. Und wenn du jetzt dann nicht weiter da oben bleibst, in 10 Jahren wirst du vielleicht noch eine Anekdote sein.
Genau.
Dominik Thiem hat das ja zum Beispiel auch gesagt, er gibt sich jetzt nur ein Jahr.
Ja.
Und wenn er heuer seine Ziele nicht erreicht oder in diesem Tennisjahr, dann würde er aufhören. Hm. Da habe ich auch gedacht, krass eigentlich.
Ja, und wie alt ist der? 30?
Ich weiß es gar nicht, aber...
Ich war einfach nicht sensibilisiert darauf. Mhm. Aber als ich da quasi diese Erfahrung für mich selbst gemacht habe, habe ich mir gesagt, wie geht's den anderen eigentlich? Wie geht's dem Sportler? Wie geht's dem Musiker, wenn er jetzt nicht gerade das neue Album rausbringt? Und ich komme immer aufs gleiche Ergebnis. Das ist ein Loch, in das jemand fällt, in dem der eine ein bisschen besser umgeht damit und der andere ein bisschen schlechter umgeht damit. Aber es ist einfach vor unseren Augen, weil wir sehen ja die Stars, also wir kennen sie ja. Es ist vor unseren Augen, aber ich glaube, mich jetzt wirklich festzulegen jetzt, und zu behaupten, dass es keinen alten Schauspieler gibt, jetzt mal, der wirklich in seiner Mitte ist und glücklich ist. Das ist, dafür sind mir die Wogen zu hoch. Und die Löcher zu tief.
Glaubst du, braucht es dann begleitend immer irgendwie sowas wie Therapie oder dass man sich einfach so mit seinen eigenen Dämonen unter Anführungszeichen, aber seinen eigenen Themen auseinandersetzt, um eben nicht zu sagen, ich brauche jetzt zum Abschalten eben abends immer das Bier oder vielleicht sogar andere Substanzen, die mich dann wieder aus meinem Loch vielleicht rausholen oder dass ich mich gerade in den tieferen Phasen des Lebens dann ein bisschen besser fühle.
Ja. Ja, ich hab auch Therapie in Anspruch genommen. Mir hat das, ich habe Therapie irgendwie so. Das hat für mich nicht die Ursache bekämpft. Ich habe Mittel bekommen, um damit umzugehen, aber irgendwie habe ich gewusst, ich muss was an meinem Leben ändern. Weil
die
sonst
die Ursache dieser, wie du sagst, Wogen, oder? Dieser Hochs und Tiefs mal quasi der zu sein, der über den alle sprechen und dann wieder der, für den sich niemand unter Anführungszeichen interessiert.
Ja. Ja, ich ärgere mich auch so viel als Schauspieler. Und ich möchte mich nicht ärgern. Das ist, ich habe ganz, ganz, als junger Schauspieler wolltest du immer, okay, was wollen wir? Wir wollen große Filme drehen, wir wollen berühmt werden und wir wollen viel Geld verdienen. Das sind die Ziele als junger Schauspieler. Mittlerweile sind meine Ziele, ich möchte mich nicht ärgern im Leben.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Mhm. Hat sich die Definition von Erfolg vielleicht ein bisschen verändert?
Ja, oder? Absolut.
Wahrscheinlich war früher echt Erfolg, die und die Rolle haben, oder? wurscht, was da dein Privatleben in der Zeit ist. Du hast vielleicht keine Freundin gehabt oder so, noch gar nicht an Familie gedacht. Aber ist jetzt für dich vielleicht Erfolg irgendwie ganz anders definiert. So ein Top-Schauspieler zu sein, ist quasi ein Teil des Erfolgs. Aber ein glückliches Privatleben dazu zu haben, ist vielleicht, hat, denke ich mal, hat sich einen höheren Stellenwert als vor 5 Jahren.
Absolut. So ist oder? Das verändert ja auch dein Privatleben so hart. Also ich habe in meinem Leben nie über Kinder nachgedacht. Jetzt war ich ja nicht über Kinder nachzudenken. Und dann ändert sich der ganze Plan. Erinnert sich. Vorher wolltest du nach Amerika, jetzt denkst du, ja, bin ich froh, dass ich in Österreich lebe. So mit Gratisschule, Gratis-Universität, was dir da geboten wird in diesem Land, ist absurd.
Ja.
Und diese Prioritäten haben sich sofort verschoben. Und ich wollte mich einfach nicht mehr ärgern. Und dann habe ich gesagt, okay, was ärgert mich so in dem Beruf? Mich ärgert es, wenn ich Rollen annehmen muss, die ich nicht spielen will. Das ärgert mich und gleichzeitig ärgert mich, wenn ich keine Rollenangebote bekomme, also im Idealfall bekommst du nur tolle Rollenangebote und das ist aber nicht der Beruf. Mhm. Das ist ein Fakt. Und da habe ich gesagt, okay, was ist jetzt Ursachenbekämpfung? Wie muss ich mein Leben ändern, damit ich glücklich werde? Damit ich das mache, was ich machen will. Und das war der Moment, wo es wahrscheinlich so eine der größten Veränderungen in meinem Leben getan hat, das war der Moment, wo ich angefangen habe, Jus zu studieren.
Das ist jetzt gar nicht lange her, oder?
Das ist nicht lange her, das war Oktober.
Ja. Oktober 23.
Ja.
Hat dir das den Druck genommen, hauptberuflich Schauspieler sein zu müssen?
Ja, weil du jetzt, als du Dominik Thiem gesagt hast, ist mir wieder eingefallen. Was macht Dominik Thiem, wenn er aufhört? Gut, er ist ein berühmter Tennisspieler. Ja. Da wird sie wahrscheinlich jetzt nicht so viel Sorgen machen. Aber wenn jetzt...
Aber um das geht es ja gar nicht. Das geht ja, haben wir im Vorgespräch ja auch kurz drüber geredet, es geht ja darum, wie füllst du deinen Tag? Was machst du, oder? Ja. Es geht nicht darum, Geld zu verdienen, weil das hat man vielleicht. Oder eben, ich schätze es mal, Dominik Thiem muss wahrscheinlich sein Leben lang kein Geld mehr verdienen. Aber was macht er dann mit dem Rest von seinem Leben?
Ich glaube, es gibt eine Gegenwartsperspektive und so eine Zukunftsperspektive. Und also gegenwärtig nimmst du den Fokus vom Schauspiel. Mhm. Also ich arbeite sehr gern. Das ist so meine Natur. Ich möchte gern arbeiten, aber ich habe auch gerne Erfolg. Ich bin sehr sportlich. Also ich arbeite dann gern, wenn ich so sehe, es bringt was. Und beim Schauspiel ist es oft so, dass du steckst rein und du steckst rein und du steckst rein und kriegst aber nichts dabei raus. Du machst es gratis. Fährst auf Events, du bekommst ja teilweise da Geld dafür. Also fährst auf Events, gibst Interviews, es fühlt sich an, als ob du den ganzen Tag gearbeitet hättest, aber am Ende des Tages hast du kein Plus auf dem Konto. Und bei Jus, also wie gesagt, das ist auch eine juristische Vorgeschichte, das hat mich immer interessiert und das war auch, witzigerweise am Reinhardt-Seminar gibt es 3 Runden und in der 3. Runde gibt es ein persönliches Gespräch mit den Direktoren dieser Universität und dann haben sie mich gefragt, ja was Herr Waldner, was machen Sie, wenn Sie nicht angenommen werden? Und ich habe damals gesagt, naja, ich studiere Jus, ich bin schon inskribiert. Also, Sie sind im Prinzip der Plan B jetzt, wenn man so will. Und dann haben sie mir damals gesagt, um Gottes Willen, du darfst das ja nicht sagen. Du musst wieder probieren und wieder und Schauspiel ist dein Leben. Und das war damals schon nicht so mein Leben. Mhm. Ich habe es gern gemacht, weil ich gemerkt habe, du bist talentierter, also ich bin talentierterin und ich mache es auch gut.
Ja, das heißt, du brauchst die Leichtigkeit.
Ich brauche die Leichtigkeit, ich brauche die Lockerheit, da macht es mir Spaß. Mhm.
Und das ist ja immer so im Leben.
Oder? Vielleicht ist es auch im Sport so, dass wenn du jetzt zum Beispiel super, super Tennisspieler bist und plötzlich musst du das Pro machen, plötzlich musst du damit Geld verdienen, ich glaube, dann wird der Ball beim Aufschlag schon schwer in der Hand.
Ja, liegen. Genau, das glaube ich auch, wenn so viel davon abhängt.
Ja. Ja. Und danach hörst du auf, Pro zu sein und plötzlich bist du wieder talentiert.
Ja.
Und das war das Gefühl, was ich zum ersten Mal gehabt habe, seit ich 14 war. Ich habe Jus studiert, eine Prüfung gemacht, würde ich sagen. Es war Zivilrecht und gleichzeitig gedreht. Mhm. Und da war für mich zum ersten Mal dieses Gefühl, hey, ihr macht das, weil es mir Spaß macht, weil ich da sein will und nicht, weil du irgendwas zu verlieren hast und diesen Druck spürst von diesen Menschen, die alle um dich herum arbeiten. Und das ist das beste Schauspiel, wenn du wirklich frei sein kannst.
frei von den Erwartungen auch, ja, auch dir selber gegenüber.
Genau. Und jetzt kommen wir zu Dominic Thiem. Ich habe mir selbst gesagt, ich brauche, sagen wir mal, wenn jetzt viel zu tun ist im Schauspiel, länger, aber ich brauche ungefähr 5 Jahre fürs Studium. Wenn in 5 Jahren nichts Großartiges passiert ist, hänge ich da meine Schauspielerkarriere auch an den Nagel und bin Jurist. Fang an in einer Anwaltskanzlei oder gehe in die Rechtsabteilung von einer Firma. Aber diese Option zu haben, dass du es nicht mehr machen musst, dass du rechtzeitig noch, quasi ich habe gesagt, jetzt bin ich noch im Saft, jetzt kann ich mich noch hinsetzen in die Uni in Graz, jetzt kann ich noch zu Vorlesungen gehen und quasi mich auch von einem Professor prüfen lassen, ohne jetzt da irgendwelche Kränkungen in seinem Ego zu spüren, dass man sagt, man weicht ein bisschen seiner Hauptkarriere aus und man hat es irgendwie dann doch nicht geschafft, wenn man was Zweites machen muss. Aber die Reactions, die ich bekommen habe, war überhaupt nicht sowas wie, wenn ich Schauspielerkollegen gesagt habe, ey, ich studiere jetzt Jus. Einhellig war die Reaktion von Kollegen, die sehr, sehr gut im Business sind, dass sie gern mit mir tauschen würden. Und das bestärkt mich. Ja. Also das bestärkt mich einfach in dieser Haltung, dass ich sage, ich liebe Schauspiel wirklich. Also ich mache das auch, aber ich sterbe nicht dafür. Mhm. Und das mit den Kindern, ich werde sicher nicht meinem Kind diese Unsicherheit mitgeben wollen, die dieses Schauspielerleben mit sich bringt.
Das wäre eine Frage von mir ganz zum Schluss, wie du da stehst, wenn du jetzt, sagen wir, Familie hast in 5, 10 Jahren und das immer nur dein Hauptberuf ist, aber und du bist international vielleicht unterwegs. Wie würdest du das handhaben?
Ich möchte meinen Kindern einfach nur diese Sicherheit geben, die ich von meinen Eltern bekommen habe. Da war nie irgendwie, es war ein unglaublich behüteter Haushalt und das war ein unterstützender Haushalt und ich weiß, wie selten das ist. Diese Sicherheit möchte ich meinem Kind mitgeben. Das ist so mein Ziel. Weiß nicht, wie ich es mache, aber das ist so.
Ich finde es so cool, dass du in deinen jungen Jahren diesen Weg gefunden hast und das auch nicht als, wie du gesagt hast, man hätte es ja als Niederlage, oh, jetzt muss er Jus studieren, hat nicht geklappt, oder sondern dass das für die eigentlich dann wie ein Ausweg unter Anführungszeichen war aus deinem Kopf, oder? Also diese, weil es sagt ja dann jeder, ach, sei mal locker oder mach die einfach frei davon und so. Ja, weiß man, es klappt nie, oder? Wenn jemand sagt, mach die mal locker.
Ja. Beruhig die mal.
Ja, absolut. Sag dem Sportler, der jetzt gerade das größte Turnier spielt, am besten spielst du Tennis, ist Fakt. Am besten spielst du Tennis, wenn du Spaß hast.
Ja.
Weil dann kannst du einfach alles machen. Genau. Und du bist frei. Und du musst nicht mehr, für mich als Tennis-Metapher Schauspiel herzunehmen, ich habe mir nicht mehr überlegen müssen, wie spiele ich jetzt den Schlag. Oder was wäre jetzt der beste Schlag? Das verkopft dich nur. Sondern es war der Moment, wo du einfach das Gefühl hast, jetzt triffst du jeden Ball. Egal, ob du jetzt ein Slice spielen willst oder Topspin Vorhand, ich treffe jeden Ball. Und das war der Moment, wo ich so loslassen habe können, weil ich so gesagt habe, du, ich habe nächste Woche Strafrechtsprüfung. Ich muss da noch lernen. Ja? Und das hat mir einfach diesen Druck genommen, weil ich so gesagt habe, Ich kann was anderes machen. Ich kann einen anderen Weg gehen, ohne. Ab dem Moment habe ich nur noch gewinnen können, sozusagen.
Ja, und zwar auf beiden Seiten.
Auf
oder?
Beiden Seiten. Ja, ich kann Geile. Nur noch. Ja. Und das ist ich muss leider so sagen, wie es ist. Ich lebe wirklich gerade mein bestes Leben.
Ja, das ist cool.
Egal was, egal in welche Richtung es weitergehen wird, ich werde nicht mehr das Gefühl haben, dass ich verliere.
Und ich glaube auch immer ein bisschen so an den Karma-Gedanken, wenn man so, du gehst jetzt in beide Richtungen voll positiv, da kommt immer was zurück. Ja. Wenn kein Druck dahinter ist, und das fliegt dann automatisch oft zu dir. Ja. Das ist so meine Erfahrung.
Und ich finde es so spannend, wir haben es vorher auch kurz, oder haben vorher kurz drüber geredet, als wir uns da in Wien kennengelernt haben, vor 3 Wochen oder so. Ich habe dann auch so eine Parallele zu mir irgendwie gezogen, weil als Content Creator bist du genauso immer diesem Feedback von außen ausgeliefert. Du kannst das geilste Video produzieren, du kannst dir du kannst da so viel Arbeit reinstecken und am Ende des Tages, wenn du Pech hast, sehen es einfach nicht so viele Leute oder du kriegst einfach nicht das raus, was du dir jetzt da vielleicht erhoffst. Und das ist am Anfang extrem schmerzhaft und am Anfang, das ist mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, dass Likes und Follower und so weiter, das ist ja ein Dopaminausstoß im Hirn erzeugt und es ist auch wie eine Sucht. Also ich war es noch eine Zeit lang dieses, ich habe alle Benachrichtigungen am Handy aktiviert gehabt und das heißt, ich habe jedes Bing immer gesehen und war so, ah ja, wieder ein neuer Like, wieder ein neuer Kommentar und so.
Wow, das war eine schlimme Phase bei der Sarah.
Und dann merkst du plötzlich, was es mit dir macht und vor allen Dingen eben auch in diesen Phasen, wo es dann ausbleibt und du stellst dir dann die Frage, boah, ich bin nicht interessant genug, die anderen sind viel besser als ich, ich bin vielleicht nicht schön genug, denn ich meine, in sozialen Medien kommt ja die Komponente auch noch hinzu, dass du ja als SchauspielerInnen ja wahrscheinlich genauso, du siehst die immer in der Kamera und denkst dir so, oh, meine Nase und meine Zähne und ach, ich sollte aber vielleicht was an mir machen, vielleicht bin ich dann wieder erfolgreich. Und dieses zu realisieren, dass du gerade extrem abhängig vom Feedback von außen bist, ist extrem ungesund. Und es war bei mir jetzt auch so die letzten 2 Jahre eigentlich so ein bisschen der Prozess, das zu realisieren und mir eigentlich frei davon zu machen und zu sagen, hey, diese Followerzahl, die ist zwar nice und das ist cool und das kann vielleicht sogar irgendwo ein Ziel sein, aber warum mache ich das Ganze? Was ist meine Botschaft dahinter? Was möchte ich den Leuten geben? Und mich frei von dem Feedback zu machen, dass es mir gleich geht, ob das Video 10 Leute sehen, die es gut finden, oder ob es vielleicht 100.000 sehen, die es geil finden. Und da quasi immer, und das ist das Schwierigste, dann habe ich gedacht, krass eigentlich, es ist in der Schauspielerei oder in dem Beruf als Schauspieler eigentlich total ähnlich, weil du bist ganz oben, und du denkst, Wahnsinn, und dann bleibt es plötzlich aus. Aber es hat sich ja in der öffentlichen Wahrnehmung nichts verändert, ja. Nur weil, aber für dich selber ist das Gefühl ja plötzlich da.
Ja.
Und deswegen finde ich es wirklich gerade faszinierend, dass du da diesen Weg für dich gefunden hast und den da so gehst.
Es ist quasi so, weißt du, wie ich mich fühle, als ob ich ein Doppelleben hätte. So fühlt sich's an.
Ja.
Als ob du so ein geheimes Doppelleben hast. Und zwar, auf der einen Seite bist du bei Veranstaltungen und machst Podcasts und drehst und gibst Interviews und die Leute fragen dich nach deiner Meinung zu irgendwas. Und auf der anderen Seite ziehst du dein Hemd an, einen Pullunder drüber und bist der ärgste BWL-Justus. Ja? Ich lebe das Klischee. Und wir haben die Leute gesagt, ja Julian, du kannst ja auch cooler Jurist werden. Aber ich möchte kein cooler Jurist.
Ich möchte Justus sein.
Ich Geil. Möchte mit einer geschleckten Frisur dahinsitzen mit meinem Polo, Ralph Lauren Polo. Und
kommst gerade vom Golf.
Ja, kommt gerade vom Golf und fachsimpel jetzt über Pfandrecht. Ja. Und dass ich das Gefühl habe, dass wenn das eine Leben, das ist quasi so gerade pausiert oder es läuft im Hintergrund weiter, während das andere Leben du gerade aktiv lebst. Und dann steigst du wieder um.
Und du kannst das Beste von beiden aussuchen.
Und du kannst das Beste von beiden aussuchen. Und die stehen sich auch nicht im Weg. Mhm. Als Schauspieler ist nämlich eine andere Paarung, Theater und Film. Die ist so, das solltest du machen, wenn du von Schauspielerei gut leben möchtest. Und mir, das Problem, was du dann dabei hast, ist, wenn du Theater, ein Engagement annimmst, hast du was 100 Spieltage im Jahr. Das bedeutet 100 fixe Sperrtage. Dann noch die ganzen Probenwochen dazu rechnen, hast dann immer noch genug Freizeit, aber vergiss es.
Du kannst immer Schauspieler sein. Dass
eine Produktionsfirma bei dir meldet, vergiss es. Also ich habe wenn du 8 Drehtage hast oder 10 Drehtage, dann sagen sie dir einen Drehzeitraum von was Juni bis September. Ja. Wenn sie wild sind. Und das kein Theater der Welt erlaubt dir das mehr. Also diese Kombination Use und Schauspiel fügt sich viel besser als Filmschauspiel und Theaterschauspiel.
Voll spannend. Ich sehe echt so die Parallele. Ich habe mich selbstständig gemacht mit einer Social-Media-Agentur. Und für mich war es immer, ja, das, also Social-Media für Kunden, für Externe mache ich so lange, bis ich als Content-Creator erfolgreich genug bin, um nur davon leben zu können. Und dann kam Covid auch.
Ah, ja.
Und dann habe ich auch realisiert, es ist ziemlich geil, mehrere Standbeine zu haben. Ich bin nirgendwo abhängig und sollte eins einbrechen, dann habe ich immer nur das andere. Und das habe ich dann auch gemerkt, was das eigentlich mir, wie du sagst, für Leichtigkeit im Kopf gibt. Ich muss die Kooperation jetzt nicht annehmen mit der Firma, die mir irgendwie Vorgaben gibt oder ich muss mich verstellen oder ich muss das Produkt gut finden. Hm. Weil da geht es ja um Authentizität, was das höchste Gut ist. Und da, ich sehe das echt gerade so, ja, voll die Parallele, dass das einfach die so frei macht und du dann einfach die Freude nicht verlierst an dem, was du machst. Ja. Was bedeutet jetzt Erfolg für dich? Wie definierst du das? Ist eine ausgelutschte Frage, aber ich finde es trotzdem spannend.
Was ist Erfolg? Ich versuche jetzt keine andere Weltantwort zu geben. Ich versuche jetzt wirklich für mich eine ehrliche Antwort zu geben. Und da bin ich wirklich zu sehr Sportler, also mental Sportler. Für mich ist Berufserfolg sind Siege. Das ist für mich beruflich Erfolg. Das bedeutet große Rollen, das bedeutet auch einen Preis zu gewinnen. Mhm. Ich weiß, wir Schauspieler, wir spielen das immer so hart runter. Was er so sagt, ja, das ist mir gar nicht wichtig.
Na, den Oscar.
Die Romy steht bei mir am Klo, weißt du? Ja, ich weiß, das ist cool.
Ja, so weil jeder Gast aufs Klo geht bei dir.
Ja, genau. Naja, aber ich weiß, es ist immer so sexy, das dann so runter zu spielen, das bedeutet mir gar nichts. Mir bedeutet das schon sehr viel. Weil als es nicht gelaufen ist bei mir als Schauspieler, als ich dieses halbe Jahr hatte, um ohne Engagement, wenn du so zweifelst an deiner Schauspielkunst, läufst du bei der goldenen Statue da vorbei und denkst dir, Alter, so, ja, da waren wir schon. Und jetzt geht's weiter. Mhm. Privat ist für mich Erfolg was ganz anderes. Also privat ist für mich Erfolg, wenn du zum Beispiel ein guter Papa bist.
Ja. Für mich ist das auch zu trennen. Irgendwie muss man alles vereinen, aber bei mir ist das auch so, ich habe auch so berufliche Ziele und private Ziele. Bei uns verschmelzen die oft, aber trotzdem.
Du hast private Ziele auch, das wusste ich gar nicht.
Ich habe schon eins erreicht, eine Familie zu gründen mit zwei tolle Kinder und meiner Traumfrau. Jetzt wäre mal cheesy. Na, und ich hab's ja vorher gesagt, das Zweigleisige.
Darf ich noch ganz kurz, und wenn es hart auf hart kommt,
ja,
wenn es Konflikte gibt, ziehe ich den privaten Erfolg vor.
Ja.
Das ist noch wichtig zu sagen. Mhm. Also, wenn das Hand in Hand geht, super cool. Mhm. Und wenn es konfligiert, dann privater Erfolg.
Ja, ich glaube, da ist auch langfristig.
Bin lieber ein besserer Papa als ein guter Schauspieler.
Ja. Das ist eine gute Aussage. So, glaube ich, sieht das nicht jeder, der Erfolg hat. Das Zweigleisige, was ich vorher gesagt habe, ich finde das echt auch, das macht einen frei, so wie du es für dich entdeckt hast. Bei mir ist es so, wir haben das Location Management, wo wir externe Produktionen immer begleiten. Das ist so das Brot, die Brotjobs. Und dann können wir sowas machen, wie das, warum wir jetzt da am Wörthersee sitzen, oder? Über das wollten wir eigentlich auch noch kurz reden. Warum sind wir denn heute eigentlich in Velden? Es war ein Trailer online, oder, Julian? Ja. Da hast du mitgemacht.
Ja.
Möchtest du es kurz erklären?
Ja, wir haben einen Trailer gedreht.
Was, nur einen Trailer?
Erzähl mal aus deiner Warte. Du hast einen Anruf bekommen von deinem Agenten wahrscheinlich.
Ja.
Und dann hat es geheißen, da wird ein Trailer gedreht.
Ja. Ich habe das Drehbuch bekommen. Ich habe das Drehbuch innerhalb von 15 Minuten durchgeflogen. Hab 20 Minuten später zurückgerufen und habe gesagt, ja, bitte, danke. Das ist einer dieser Momente, wo du weißt, warum du Schauspieler geworden bist.
Warum?
Große Was Bilder, große Emotionen, endlich mal, weißt du, so wir in Österreich, so wie der österreichische Fußball, weißt du, das sind die waren lange Zeit die schlampigen Genies. Wir könnten besser, aber wir wollen es nicht, weißt du? Und Österreich hat für mich immer so den Eindruck gehabt, filmwirtschaftlich, wir könnten ja Hollywood drehen, aber wir wollen es nicht. Wir machen lieber Arthouse-Kino, irgendwo auf der Almhütte oben, irgendwo im Familiendrama, dann stirbt irgendjemand oder nimmt jemand Drogen, keine Ahnung. Und ist ja schön und gut, aber mir sind diese großen Bilder abgegangen, ja, cheesy. Und ich sag ja zu überzogen und ich sag ja zu crazy. Und das hat's alles vereint in diesem Drehbuch.
Geil, also du hast das gelesen?
Ja, ich hab's gelesen.
Du hast gesagt, bist dabei.
Danke.
Und das Konzept dahinter, warum es nur einen Trailer gibt und so, das muss ich jetzt ja auch mal kurz erklären, ja. Aber das hast du gar nicht hinterfragt, oder hast du gedacht?
Ja, überhaupt nicht. Also das war, das war mir auch wurscht. Ich habe auch diesen Trailer gesehen und gesagt, das ist das Ding, was ich machen möchte, mit der Option und mit dieser Hoffnung, vor allem dann auch diese Serie zu machen. Ja. Und darauf haben wir alle Lust. Es war auch witzig, als ich mit Manuel Rube das erste Mal in Kontakt war da am Wörthersee.
Ihr kanntet es eigentlich vorher auch nicht.
Ja, wir haben uns mal kurz getroffen. Ich habe ihm mal gesagt, dass er für mich ein Idol ist. Das war das erste Treffen, was wir sozusagen hatten. Da waren wir gemeinsam auf irgendeiner Veranstaltung, ich glaube Branchenromi oder sowas. Und dann habe ich ihn an seinem Jackett gezupft und dann gesagt, hallo Manuel Ruber, ich bin groß Fan von dir. Darf ich ein Foto mit dir machen?
Mit meiner Stimme.
Und dann haben wir uns dort getroffen und du merkst, also wenn ich jetzt auch schon ein bisschen in diesem Berufsfeld bin, du merkst bei Schauspielern, bei sehr profilierten Schauspielern schon ein bisschen immer eine Skepsis. Ja, weil man hat ja was zu verlieren, ja, man hat einen guten Ruf zu verlieren und ist absolut in Ordnung. Aber da habe ich gemerkt plötzlich, wie mit welcher Energie und mit welcher Zustimmung der Manuel auch dabei war. Es hat einen Moment gegeben und ab dem Zeitpunkt war er dabei, weil der Patrick Neuböck, unser Regisseur, und der Mo, der Kameramann, sind ja wahnsinnig jung. Der Mo ist so alt wie mein kleiner Bruder.
Yeah. Ja. Der ist 24, oder?
Ja, 25, sowas, ja. Also, und der Patrick ist gleich alt wie ich, der ist 24. Und dann sagen sie dem Manuel etwas über Schauspiel, ne? Und sagen, wie sie es gern hätten. Und da merkst du schon, wie bei jedem Schauspieler, dass du schon die Schulter zusammenlegt, ja, und wie man die Arme verschränkt und da sitzt und sagt, aha.
Ihr wollt mir das jetzt sagen?
Ja, willst du mir jetzt schon Regieanweisungen geben? Das wird toll, unsere Arbeit. Und das hast du, ich möchte ihm nicht unterstellen, ja, vielleicht war es auch ganz anders. Aber das hast du schon so gemerkt. Und dann sagt der Patrick, ja, wir haben heute schon eine Einstellung aufgenommen von so einem Boot am Wörthersee. Wolltest du dir das anschauen? Und das war mega trashig abgefilmt. Das hat er nur mit dem Handy vom Display von der Kamera abgefilmt. Und wir sehen diese Einstellung und mir ist ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen. Und er sagt, okay, das machen wir. Okay. Ja,
große
ich
Bilder.
Ich mache es so, wie du möchtest.
Geil. Oh, so cool. Ich muss jetzt mal kurz erklären, unsere Hörer, wir haben ja immer wieder mal gesagt, dass es das Projekt gibt.
Ja.
Kurz erklären, wir haben einen Trailer gedreht und jetzt haben wir 2 Wochen Kommunikation gehabt, also der ist am 1. April rausgegangen, mit dem Narrativ, es ist ein Serienprojekt. Und jetzt, heute sind wir hier in Velden, da gibt es die Pressekonferenz, jetzt dann um 14 Uhr in nicht mal mehr 2 Stunden, Julian.
Also ich bin aufgeregt und ich bin nur außen, wie sagt man denn?
Du bist Zuschauer.
Soundgast. Genau, ja, genau.
Genau, da wird heute revealed, dass es ein PR-Stunt war vor der Region Wörthersee. Und das wissen nur ein paar eingeweihte Medien bis jetzt. Und heute wird eigentlich die Katze richtig aus dem Sack gelassen. Und das Geile ist halt einfach, wir haben uns immer schon gedacht, vielleicht wenn dann den Trailer, wenn der gut ist, wenn der ein paar Aufrufe hat im Internet, vielleicht können wir danach hausieren gehen und mit echten Streamer und echten großen Co-Produzenten ins Gespräch kommen. Und heute dürfen wir verkünden, also natürlich noch keine Names droppen oder so, aber wir können sagen, wir haben schon wirklich jetzt saugute Gespräche gehabt mit Co-Produktionspartner, mit Streamer, und es kann einfach wirklich sein, dass aus dem ganzen Gag unter Anführungszeichen eine Serie wird, und das ist einfach echt nur entstanden, weil jeder hat mehr gegeben, als er müsste. Jedes Crewmitglied, der Kunde, jeder Schauspieler, also es war echt ein Vibe von Anfang an, also unglaublich. Und das ist bei mir, würde ich sagen, eben das zweite Gleis, wo es eben nicht der Brotjob ist, sondern das, wo man komplett frei sein kann. Ja. Das kann funktionieren oder nicht, beeinflusst mein Privatleben nicht, da zahle die Miete schon trotzdem nur halbwegs. Aber wenn das funktioniert, und da kann man sich dann aus dem Fenster lehnen. Und ich finde, sowas braucht irgendwie jeder, um groß denken zu können, darf man davon nicht hundertprozentig abhängig sein.
Ja. Ja.
Oder? Was willst du jetzt dazu sagen?
Jetzt habe ich es vergessen.
Nein, aber jetzt haben wir es endlich mal erklärt. Ich bin so gefreut, einmal das zu sagen, was das Ganze ist.
Nein, ich wollte eher sagen, ich glaube, wir werden dann nächste Woche, oder können wir ja im Podcast sicher auch ein bisschen über das Projekt reden und du endlich mal erklären, wie kam es dazu. Und
ja,
ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen da nochmal wirklich von vornherein, aber also, wie kam der Kunde auf euch zu und wie
ja, das kann man
kam
extra
alles
machen.
Ins Rollen? Und dann muss man ja sagen, du lebst für diese Sachen, für diese Projekte, oder das ist so das, ja, was dir alles gibt, habe ich manchmal das Gefühl.
Voll, also wenn wir es da jetzt schaffen, oder Julian, aus dem Trailer eine Serie auf die Beine zu stellen, dann glaube ich, haben wir schon so einen kleinen Meilenstein in der Filmgeschichte geschafft, ja. Im deutschsprachigen Raum.
Hole ich mir ein Autowunschkennzeichen, das habe ich schon gesagt, hole ich mir jetzt das Autowunschkennzeichen Fake It Till You Make It. Ja, die Anfangsbuchstaben. Weil im Endeffekt,
ja, im Endeffekt, es war genauso.
Es ist eine Aktion, entweder, also man muss schon dazu sagen, dass es schon, dass ihr nicht mit dem Trailer aufgehört habt, sondern dass es im Hintergrund so, also es gibt.
Ja.
Es gibt schon die Drehbücher, ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Also es gibt
alles. Ja, es gibt alles, schon ja. Ein Pitch-Deck von wir 6 Episoden.
Es und, gibt ja. Dieses Paket. Also es ist hier, dieser Trailer, da hört sie nicht auf und jetzt fangen wir von vorne an, sondern da steht alles in den Startlöchern.
Ja. Darf ich vielleicht einhaken? Ja. Und was vielen ja vielleicht gar nicht so bewusst ist, aber halt voll aus der Leidenschaft heraus. Oder da fließt kein Cent in diese Entwicklung zum jetzigen Zeitpunkt, sondern das ist alles so... Da gibt es eine Idee, ihr glaubt da dran und ihr setzt alles dran, das gerade umzusetzen. Und ich sage ja manchmal dann zu dir, Steff, ist cool, dass du gerade irgendwie gefühlt alles auf eine Karte setzt, aber ich versuche dann manchmal wieder so den Bezug zur Realität herzustellen, ohne dass ich die bremsen will in deiner Leidenschaft, aber manchmal eben so, denke ich mir dann, ach krass, ihr gibt es ja gerade alles dafür. Und ich glaube, es geht ja nicht anders, wenn man irgendwas Großes schaffen will, dann muss man voll ins Risiko manchmal gehen. Ja. Aber das war das, was ich vorher sagen wollte. Du hast von dem geredet, von den Dominosteinen.
Ja.
Dass dann manchmal wirklich fragt man sich, ach krass, es kommt ernst, es fügt sich einfach alles gefühlt so. Und plötzlich entsteht was, wo man sich gedacht hat, ich habe gewusst, es ist irgendwas, es kann was Großes entstehen, aber man hat vielleicht nicht die Vorstellung gehabt, dass es so groß werden kann oder so geil werden kann.
Solange das Momentum auf unserer Seite ist.
Genau.
Das ist dieser Domino-Effekt. Ich kann dir hunderte Geschichten erzählen von so vielen Drehbuchautoren, von Schauspielern, von Regisseuren, die nur Widerstände überwinden müssen und dann von einem Widerstand zum nächsten Widerstand kommen und dann wieder überwinden und dann wieder vor einem Widerstand stehen. Und dann gibt's eben diese Momente in einer Sache, wo einfach ein kleiner Dominostein umgestoßen wird und es rauscht durch. Und du stehst in... Machen wir in 2 Jahren nochmal einen Podcast und dann schauen wir, was daraus passiert. Ja,
voll gerne.
Also dann reden wir wieder. Und dann reden wir wieder über Dominoeffekte.
Genau.
Und das führt zurück zum Sport. Im Sport redet man vom Flow.
Ja.
Wenn man im Flow ist und wenn einfach alles mit Leichtigkeit rennt.
Ja, und da war es am Set, also da ist ein Flow entstanden. Jeder, manche haben nicht gewusst, dass ich da jetzt Produzent bin, oder ich habe halt überall mitgeholfen und so, und die sind hergegangen und so, hey, das könnte ja echt eine Serie werden. So, jeder war so von den Leistungen, von der Gesamtheit so überrascht, wie gut das Bild ist, wie gut die Schauspieler acten, wie gut die Crew da arbeitet. Das war einfach crazy.
Es gibt diesen Trailer, ganz am Schluss gibt es diese Szene, wo ich so rumbrüll, wo ich so rumschrei. Und ich war da im Auto und spiel und dann schaue ich mir die ganze Szene zum Patrick eine super Beziehung gehabt, das ist sofort auf Augenhöhe und so und dann, ich arbeite ja für ihn, ja, mit ihm und vertraue ihm da ja auch, ja. Und dann schaue ich mir das Bild an und dann sage ich, das Bild viel zu klein. Und als filmischer Spieler musst du ja schauen, dass du immer viel kleiner spielst als Theaterspieler, weil du hast ja die Kamera direkt vor dir. Viel zu klein, viel zu klein. Okay, nice, jetzt bin ich nochmal ins Auto und der Patrick, ja, mach's ein bisschen ernster. Und dann wieder ernst geschaut. Und dann wieder, schau's mir an, viel zu klein, viel zu klein. Und dann war ich schon auf dem Level, okay, jetzt bin ich Theaterschauspieler. Jetzt machen wir mal Theater, ne? Jetzt machen wir es mal richtig groß.
Laut.
Schau's mir wieder an, viel zu klein. Und dann war ich so überdrüber. Und ab dem Moment hat's angefangen zu funktionieren. Wo ich gesagt hätte, in jedem Film hätte jeder Regisseur gesagt, viel zu groß, um Gottes Willen, bitte mach weniger. Und da war es gerade genug.
Ja.
Also ich hatte Gänsehaut bei der, also du meinst die Szene, wo du Manuel quasi anschreist.
Ja, komm jetzt.
Das war improvisiert, steht auch nirgendwo drin im Drehbuch.
Es war
Drehbuch.
So geil, also ich habe das erste Mal gesehen, habe ich so, okay, heftig.
Ja.
Oder auch die Szene vom Reinhard, muss man jetzt auch mal sagen, du hast mir das auf WhatsApp dann geschickt vom Set und ich war so, ich habe gerade die Kinder gebadet und habe das parallel offen gemacht. Ich war so, keine Ohren zu halten. Es war echt so Gänsehaut. Ich habe gedacht so, also ich hätte nicht der sein wollen, den er da anbrüllt. Ja. Es war heftig.
Ja, und das ist, und da hat sich wirklich auch bei diesem Trailer-Dreh, jeder dieser Schauspieler möchte es unbedingt spielen.
Ja.
Und da hast du gemerkt, jeder, das war unsere Bewerbung an euch, an die Streamer, weil jeder, ich gewusst, wenn ich das jetzt, ich setze das sicher nicht in den Sand, diese Chance. Ich komme da sicher nicht hin und sage, ich bin der Julian Weidner, ich bin Schauspieler und jetzt bringt es mir meinen Kaffee, sondern ich weiß, das ist mein Bewerbungsschreiben und das wird stark.
Geil.
Und so hast du das Gefühl bei jedem Schauspieler gehabt, dass du so viel Einsatz von den Kollegen hattest, weil du das Gefühl hattest, das ist unser Bewerbungsschreiben jetzt und wir machen das.
So geil. Wir haben im Sommer noch gemacht, es könnte nur alles scheitern, weil die Prämisse war, ein namhafter Schauspieler, Schauspielerin muss dabei sein, sonst machen sie es nicht. Da war eigentlich Budget und alles gestanden und dann haben wir euch erst gefragt. Ja, ja, und alle haben ja gesagt. Ja. Das war für uns ein gestört magischer Moment, ja, wo die ganzen Ja's von den Agenturen eintrudelt sind.
Ja.
Ich kann nur sagen, ich drücke euch alle Daumen, die ich habe. Bin so gespannt, was passiert und ja, wir werden es auf jeden Fall erfahren und du wirst uns hier am Laufenden halten, wie es weitergeht.
Genau. Und abschließend, oder? Haben wir noch eine Frage für unseren ersten Podcast-Gast. Du bist der zweite. Du darfst die jetzt vorlesen, beantworten und dann kannst in Ruhe eine aufschreiben für den oder die nächste, die mit uns da sitzt.
Also die Frage ist...
Also der Interviewgast war Marcel Clementi.
Marcel, genau. Marcel Clementi stellt mir die Frage, was würdest du ändern, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Das ist leicht zu beantworten, gar nichts.
Ja, schön.
Gar nichts. Ich mach genau das weiter.
Schön, hätte ich auch so geantwortet.
Kurz und knackig.
Herr Julian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Heute wird nur spannend und wir werden darüber berichten.
Danke für deine Zeit.
Und danke sorry euch. Für meine Stimme. Ja. Danke euch. Danke, dass du durchgehalten hast.
Ja, jetzt kriegst du einen Tee, Sarah.
Ab jetzt kann ich nichts mehr reden.
Vielen Dank und ciao.
Cool. Tschüss.
Ciao.